Deutschlandfunk Nova 100.
Wir hören jetzt hier in der 100 von Anna-Maria und dem Ding, das sie nicht mehr loslässt. Anna-Maria hat ihren Vater beim Sterben begleitet. Das ist ein trauriges Erlebnis, aber sie hat es geschafft, sich irgendwie damit zu versöhnen. Trotzdem wird sie aber immer wieder richtig wütend, wenn sie an ihren Vater und seinen Tod denkt. Und das hat eben mit diesem einen Ding zu tun, das nicht mehr da ist.
Ich sitze irgendwo in der Bahn, ich fahre wo vorbei, wo ein Segelschiff drauf ist, ein Segelschiff in einem Schaufenster oder ähnliches und denke immer automatisch an meinen Vater. Und dann denke ich sehr schnell daran, wie mein Vater bestohlen wurde, als er sich nicht wehren konnte. Wasser und vor allem der Wassersport war etwas, was uns in unserer Familie auch dauerhaft begleitet hat. Also auf dem Eiselmeer, da liegt unser Boot, und dann auf die Nordsee raus haben wir dann Touren gemacht am Wochenende oder auch dann in den Ferien sind wir einfach rausgesegelt zu Inseln oder zu anderen Häfen. Wir sind mal nach Amsterdam gesegelt, wir sind auf die Nordseeinseln, also auf die friesländischen Nordseeinseln gesegelt. Was mir besonders stark in Erinnerung geblieben ist bis heute, und das ist, glaube ich, auch eine super kennzeichnende Situation für meinen Papa, ist, dass wir gerade hinter der Schleuse waren, vom Eiselmeer auf die Nordsee gefahren sind und wir hatten noch den Motor an und dann ist der Motor ausgefallen vom Boot. Und wir haben die Segel gesetzt, obwohl es nicht wirklich Segelwetter war, um das Boot zu stabilisieren und nicht zu sehr abzutreiben, weil auch viele Untiefen da waren. Und mein Papa ist runter in den Bootsraum und hat mal eben den Motor repariert. Erfolgreich. Man hat sich dann auch immer sicher gefühlt, weil man wusste, okay, Papa kann mal eben den Motor vom Boot reparieren oder das Auto oder was auch immer kaputt geht. Es ist jemand da, der kann es machen, weil er einfach so der Machertyp war und immer eine Lösung gefunden hat. Manchmal auch ein bisschen improvisiert, aber wenn es das tut, war es in der Situation auch gut. Er hatte ganz helle Augen, ganz grau-blaue, strahlende Augen. Manchmal sehe ich einen Menschen irgendwo, der genau diese Augen hat und ich muss diesen Menschen anstarren, weil einfach mich diese Augenpartie dann so an meinen Vater erinnert und ich so ein bisschen lebende Erinnerungen aufsaugen möchte. Die Diagnose kam zu meinem 17. Geburtstag und ich war gerade in meinen 2 Qualifikationsstufen zum Abitur, also die 11. und 12. Klasse war das, in der mein Vater auch krank war. Er war 1,5 Jahre circa mit der Diagnose erkrankt und ich konnte damit auch nicht wirklich umgehen. Also einerseits bin ich in mein Leben eingestiegen, habe meinen Abschluss gemacht und meinen neuen Weg finden müssen. Andererseits ist mein Vater gegangen, was ich so nicht gesehen habe, was einfach in einem völligen Widerspruch miteinander stand. Bei Bauchspeicheldrüsenkrebs sagt man, dass man ab der Diagnose circa noch ein halbes Jahr hat. Dass er so lange damit gelebt hat, war eigentlich Glück, ein sehr, sehr großes Glück für uns. Genau, über die Krankheit und über den Tod hat er kaum geredet oder darüber, wie er bestattet werden möchte. Und generell so Gefühle und Emotionen wurden wenig thematisiert in dieser Zeit. Aber mein Vater hat eben noch viel gemacht, hat immer so ein bisschen seine kleinen Projekte gehabt, ist auch tagsüber, während ich in der Schule war, meine Mama auf der Arbeit war, immer so ein bisschen rumgefahren, hat Dinge gemacht und plötzlich hatte er dann eine sehr massive Silberkette um den Hals. Eine Kette, die aus groben Gliedern bestand und aus einem Anhänger in Kreuzform, ein großes Kreuz, in das Glaube, Liebe, Hoffnung eingraviert war, was auch ein Seefahrermotto ist. Und diese Kette hat mich unglaublich erschrocken, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, weil sie einfach so massiv war und so dominant um seinen Hals hing. Und zum ersten Mal seine Gefühle und Ängste einem direkt ins Gesicht geschleudert hat. Es war so ein unglaublich wuchtiges Ding mit Gliedern, wie man es nur sonst von Klischee-Hip-Hopern kennt und einfach gar nicht an den Hals meines Vaters gehörte, der nie in seinem Leben irgendeine Form von Schmuck getragen hat. Er hat die Kette immer getragen. Und vielleicht wirkte diese Kette auch so unglaublich wuchtig, weil mein Vater immer, immer schmaler wurde und irgendwann kaum noch einen Körper hatte und dann einfach diese super dicke, große Kette um seinen Hals hing, direkt neben seinem Port für die Chemo. Als er gestorben ist oder dabei war zu sterben, ich weiß nicht, woran man es festmacht, aber irgendwie merkte man, spürt man, sieht man, dass ein Mensch gerade stirbt, haben wir die Schwestern gerufen und dann seinen Tod festgestellt haben. Und dann sind wir rausgegangen und währenddessen haben die Schwestern ihn ein frisches Oberteil angezogen, ihn ein bisschen ordentlich hingelegt. Und als wir dann wieder in den Raum traten, wurden so Plastikteelichter angemacht und es war eine sehr ruhige Stimmung. Ich weiß auch, dass ich das Fenster aufgemacht habe und mein Vater wurde im Poloshirt angezogen und da guckte dann eben die Kette raus, weil durch diesen offenen Ausschnitt, durch den Kragen, lag die Kette dann auf seiner Brust und die Schwestern hatten sie dann auch eben ein bisschen nach vorne gerückt und mein Vater sah einfach so toll aus in dem Moment, weil er unglaublich friedlich aussah und einfach schön. All die verkrampften Gesichtszüge, die Falten und die Schmerzen, die wir die letzten Wochen von seinem Gesicht schon ablesen konnten, waren verschwunden und er hatte eine unglaublich glatte Haut und sah so entspannt und ruhig und friedlich aus. Wir haben seine Sachen gepackt, haben ihn zurückgelassen und sind gegangen und haben eben ihn zurückgelassen, wie er dort lag. Mit dem, was er an sich hatte. Am Montag früh kam dann die Bestatterin. Wir hatten ihr am Telefon, als wir sie darüber informiert haben, gesagt, dass er eben diese Kette umhat, dass sie ihn bitte diese Kette abnehmen soll, bevor er ins Krematorium gebracht wird, weil mein Vater wollte, dass ich diese Kette bekomme. Denn Montagvormittag hat sie uns angerufen, gesagt, dass er keine Kette mehr umhatte, als sie ihn abgeholt hat. In dem Moment, als mir bewusst wurde, dass die Kette geklaut wurde von jemandem, hatte ich sofort dieses Bild im Kopf, wie ein fremder Mensch mit bösem Willen meinen Vater anfasst, den Kopf meines Vaters, der so ruhig und friedlich dort lag. Ich habe ja gesehen, wie er aussah. Irgendwie an seinem Hals zerrt, um ihm aus seinem Nacken seine Kette zu öffnen. Und dieses Bild lässt mich bis heute nicht los, weil es einfach so starke Emotionen in mir auslöst, zu sehen oder mir vorzustellen, wie jemand die Kette meines Vaters von seinem Leichnam zerrt. Als das Ganze noch frisch war und die ersten Monate, hatte ich dieses Bild immer und immer wieder in meinem Kopf. Immer wenn mich etwas an den Tod meines Vaters erinnert hat oder wenn ich darüber nachgedacht habe, hatte ich im Kopf, wie ihn jemand Fremdes anfasst und ihn bestiehlt, seine Leiche bestiehlt. Das war immer präsent und ist es eigentlich auch bis heute. Diese fremde Person hatte kein Recht daran teilzunehmen, an seinem Tod, an seinem restlichen Lebensweg und an unserer Begleitung von ihm. Das ist so ein ekliges Gefühl, so eine starke Wut, aber an der ich nichts ändern kann. Ich kann nichts im Nachhinein tun, was es gut machen würde. Diese Tat ist passiert und es geht nicht rückgängig zu machen. Für mich ist nicht der Wert dieser Kette ausschlaggebend und auch nicht die Kette an sich. Klar, auch wenn ich sie früher ganz, ganz grausam fand, wäre es toll gewesen, dieses Symbol seiner Angst und seiner Hoffnung dann in den Händen halten zu können. Aber es geht mir mehr um die Bilder in meinem Kopf und die Vorstellung, dass jemand ihn gestört hat, als er dort lag oder ihn angefasst hat, diese Kette vom Hals genommen hat.
Caroline Hantjes hat sich die Geschichte von Anna Maria und der Kette ihres Vaters für die 100 erzählen lassen.
Deutschlandfunk Nova 100.